Okay. Alles steht Kopf bei Gott. Ich mache mal ein kleines Experiment für euch. Werde euch jetzt gleich bitten, dass ihr in Applaus ausbrecht und dann sage ich, worüber ihr in Applaus ausbrechen wollt, okay? Also ihr klatscht jetzt eins, zwei, drei. Freut euch, dass ihr Bedrängnis erfahrt. Freut euch darüber, dass ihr Bedrängnis erfahrt. Freut euch darüber, dass die Leute gegen euch sind. Wirklich? Menschlich gesehen ein bisschen seltsam, oder? Aber genau das steht in diesem Text, den wir heute angucken wollen. Wir gucken nämlich in Jakobus Kapitel 1 rein. Wenn ihr eine Bibel habt, dann könnt ihr gerne Jakobus aufschlagen. Das ist relativ im hinteren Teil der Bibel, also im Neuen Testament, aber auch da relativ weit hinten in der Nähe von Hebräerbrief ist das. Und ein kleiner Fun Fact, warum das in den Lutherbibeln noch weiter hinten steht als in anderen Bibeln. Luther hielt nicht so besonders viel vom Jakobusbrief. Er soll gesagt haben, es ist eine, Zitat, strohne Epistel, also ein Brief aus Stroh, den man eigentlich ins Feuer werfen kann. Hat nicht so eine große Meinung davon gehabt, aber wir gucken es heute trotzdem an. Ich habe eine Luther-Übersetzung dabei. Nicht, weil ich Luther eins auswischen will, ich halte ja auch viel von dem Mann, aber weil meine Bibel halt eine Luther-Übersetzung ist. Ja, wir gucken uns das an. Vielleicht hat er auch unter anderem aus dem Grund, was ich euch gerade gesagt habe, ein bisschen Problem mit diesem Text, weil das irgendwie so, okay, freudig im Bedrängnis und so. Und er hat ein Problem damit gehabt. Da wird ja gar nicht so viel darüber über das Evangelium gepredigt und so. Also so, wir sind durch Gnade gerettet und durch Glauben und da wird so viel darüber geredet, was man alles machen soll und das geht doch gar nicht und deswegen mag ich diesen Brief nicht. Und genau deswegen gucken wir uns das heute an, Jakobus Kapitel 1. Wir gucken uns also den Anfang des Briefes an und ich lese erstmal nur den ersten Vers. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Seid gegrüßt. Diesen Satz kann man schnell überlesen. Das ist so ein Briefanfang, irgendwie so hier der Absender, hier der Empfänger, seid gegrüßt, so, so, so. Aber in diesem Satz steckt auch schon drin so eine gewisse Haltung. Und wenn wir diese Haltung vergessen, dann lesen wir den ganzen Brief falsch. Dann kommen wir zum Schluss wie Luther. Das ist alles viel zu gesetzlich, viel zu Zeug einfach erzählt, so. Das ist viel zu anstrengend und Christsein ist super anstrengend. Aber hier in dem ersten Satz, da steht drin, es ist auffällig, was da drin steht. Der Sender, wer das geschickt hat, Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Warum ist es auffällig? Weil wenn man ein bisschen weiß, wer dieser Jakobus eigentlich war, dann denkt man sich so, okay, du stellst dich aber auch ganz schön demütig dar. So ein bisschen, wie wäre es mit Jakobus, Leiter der ersten Urgemeinde? Weil Jakobus, der hat die Urgemeinde geleitet. Der hat die erste Gemeinde in Jerusalem geleitet. Er war einer der wichtigsten Leute in der damaligen Zeit, in der ersten Christenheit. Aber nicht nur das, er war sogar der Bruder von Jesus selber. Der kannte Jesus, als er so klein war, ja, so wie Petra mich gekannt hat, so klein, ja. Jakobus, ich kenne Jesus schon seit Ewigkeiten. Guck mal, we go way back. Nein, sagt er hier nicht. Er sagt Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, Diener Gottes, Diener von Jesus Christus. Warum macht er sowas? Warum kommt er nicht mit, ich bin der Apostel der Urgemeinde, ich bin der Bruder von Jesus selber, ich kenne ihn besser als niemand sonst? Macht er nicht. Weil er hier eine Haltung vorlebt. Worauf kommt es wirklich an? Kommt es darauf an, was wir geleistet haben? Kommt es darauf an, dass wir Best Buddies mit den VIPs sind? Kommt es auf unsere Karriere an? Kommt es darauf an, wie unsere Beziehung aussieht, wie unser Reichtum aussieht und was auch immer? Oder kommt es darauf an, wem wir dienen? Wer unser Gott ist? Und Jakobus lebt das vor. Er hätte sagen können, ich bin der Leiter der Urgemeinde. Er hätte mit seiner Autorität kommen können. Aber nein, er sagt, Leute, die Haltung ist, wir sind Knechte oder Diener Gottes. Wir dienen Gott. Wir sind, Gott ist über uns, nicht wir. Nicht unser Geld, nicht unsere Autorität, was wir alles so toll geleistet haben. Ja, ich bin hier der volle Macho und so. Nee. Er sagt, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Darauf kommt es an. Und dann schreibt er an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Also an die jüdischen Christen, Judenchristen, die Menschen, die ursprünglich Juden waren und dann Christen geworden sind und die in aller Welt zerstreut sind. Zur damaligen Zeit lebten sie nämlich nicht nur in Israel, sondern auch in Ägypten und in Indien und in Rom, also in Italien. Die lebten also überall auf der Welt. Und er schreibt nicht an Leute, die erst Gott kennenlernen. Also in anderen Worten, es geht nicht darum, lest diesen Brief und wenn ihr euch ganz toll anstrengt, dann werdet ihr auch Christen, dann kommt ihr auch irgendwann in den Himmel und dann seid ihr ganz brav, dann habt ihr einen Stern verdient. Nein, er schreibt an Leute, die bereits schon Christen sind, Leute, die bereits Jesus kennen. Und er selber schreibt nicht, ich habe alles toll geleistet und jetzt zeige ich euch, wie es geht, sondern er schreibt, ich diene Gott und ich möchte euch weitergeben, wie das im Leben mit Gott aussehen kann. Und wenn ihr das lest und ihr dient auch Gott, dann ist das für euch. Super wichtige Unterscheidung, weil viele Menschen auf dieser Welt, vielleicht auch Leute, die dich kennen und sagen, ach ja, Christen, also Gemeinde und so, die haben so viele Regeln, die haben so viele Ideen, was man alles moralisch machen soll und was man nicht machen soll. Die haben so diese Haltung, so ja, man muss es sich verdienen. Aber genau darum geht es eben nicht bei Jakobus. Auch wenn er sehr viel über das Praktische gleich reden wird. Die Haltung ist nicht, ich mache das, damit ich bei Gott irgendwie Punkte sammeln kann und dann kriege ich irgendwann meinen Lohn und dann komme ich irgendwann in den Himmel. Sondern es geht darum, Gott ist bereits schon mein Herr. Und dann gucke ich, wie ich darauf antworte. Das könnt ihr also als Gedanken mitnehmen, auch generell für den, wie ihr mit Leuten unterwegs seid. Sind wir Diener Gottes oder versuchen wir uns irgendwas zu erarbeiten bei Gott? Versuchen wir uns durch irgendwelche frommen Taten irgendwas zu machen? Darum geht es nämlich nicht. Auch nicht mit den Leuten, mit denen wir interagieren. So, jetzt kann ich mal in die Präsentation reingehen. Also, alles steht Kopf bei Gott. Wir haben das gesehen, Jakobus 1. Wir tun alles zur Ehre Gottes und nicht für unsere eigene Karriere, für unser eigenes Standing und so weiter. Jetzt geht's weiter. Vers 2. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Hier seht ihr ein Bild von mir, wie ich Bananen auf dem Kopf trage. Da bin ich, zu dem Zeitpunkt bin ich in Arua, also da, wo ich eben später auch arbeiten werde. Und da, in der Gegend, wo ich sein werde, die Stadt selber ist sicher, aber sie ist von sehr viel Leid umgeben. Und die Base ist sicher, aber da ist sehr viel Trauma, sehr viel Schmerz. Die Menschen, die aus dem Krieg kommen, sind natürlich stark traumatisiert. Aber auch die Leute, die dort vor Ort leben und vielleicht nicht aus dem Kongo kommen oder so, die haben, wenn sie alt genug sind, erinnern sie sich noch an den Bürgerkrieg in Uganda in den 70er Jahren und an die Nachwirkungen davon. Und selbst wenn sie nicht alt genug sind dafür, wenn sie so alt sind wie ich oder jünger, die erleben natürlich jeden Tag auch Armut. Das heißt, diese Menschen erleben jeden Tag auf irgendeine Form, entweder buchstäblich haben sie Christenverfolgung erlebt oder sie erleben viel Bedrängnis im Alltag. Aber ich habe gemerkt, als ich dort war, bei dieser Base und auch bei dem Praktikum, wo ich vorher war, solche Leute, so eine Tiefe im Glauben habe ich vorher nicht gesehen. Davon können wir wirklich lernen. Also solche Leute hast du nicht, du hast nicht Gebet wahrgenommen, bis du Leute beten hören hast, die solche Dinge erlebt haben. Das sind Menschen, die eigentlich könntest du denken, warum glaubst du überhaupt noch an Gott? Du hast doch total viel Leid erlebt. Warum machst du sowas? Bist du dumm oder was? Aber nein, diese Menschen erleben unglaublich viel Leid, unglaublich viel Herausforderung und alles ist irgendwie ein Kampf, aber gleichzeitig erleben sie Gottes Größe immer wieder. An dieser Base zum Beispiel haben sie Menschen, die stark traumatisiert sind, die wirklich nicht einfach im Umgang sind, die sich bekehren und dann zu Mitarbeitern werden. Da, wo ich war vorher, da kommen wir jetzt gleich, wenn wir aufs Gebet kommen, da gab es auch echt große Dinge, also wo die Menschen einfach wirklich aus Herzen sagen, hey, Gott hält mich, ich diene Gott. Das ist diese, das, was Jakobus hier schreibt, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Es geht nicht darum im Leben, dass ich alles habe, so materiell gesehen. Ich habe viel Geld, ich habe eine Karriere, mir ist alles sicher und alles toll, sondern mein Leben mit Gott ist unversehrt. Mein Charakter, so wie ich mit anderen Menschen umgehe, die Freude, die ich habe, der Frieden, den keiner mir nehmen kann, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Es geht hier nicht darum, dass wir das Leid irgendwie toll mal reden und schön reden. Ach ja, schön, guck mal, wie reif die Leute sind. Guck mal, wie nett es den Leuten geht. Eigentlich sollten sie sich doch freuen, dass es denen, und dann sollen wir denen nicht helfen oder so. Darum geht es nicht. Aber dass wir merken, okay, keiner mag das Leid. Keiner wünscht Leid. Und ich gehe auch nicht freiwillig irgendwie in die gefährlichste Gegend und denke nicht daran, was ich da mir Sicherheit, irgendwie Vorkehrungen oder sowas, und ich mache bewusst und blauäugig alles falsch, nur damit ich mehr Leid habe. Das wäre ja Blödsinn. Aber es geht darum, wenn Leid uns widerfährt, und das wird kommen, dann bewirkt es, dass wir Ausdauer und Geduld üben. Wir werden reifer, wir werden stärker, so wie ein Sportler. Ein Sportler, der wird ja nicht ein Athlet, indem er die ganze Zeit auf der Couch sitzt, sondern der trainiert. Der geht regelmäßig und setzt sich regelmäßig Stress aus und immer mehr, damit er irgendwann auch Hochleistungen vollbringen kann. Und genauso sieht eben Jakobus es auch. Unser Lebenszweck ist nicht einfach nur glücklich für uns selber irgendwo gemütlich in der Ecke zu sitzen, sondern dass wir in dieser Welt wirksam sind und in dieser Welt Zeugnis für Gott sind, und dann auch ganz konkret mit den Menschen unterwegs sind, damit wir vollkommen und unversehrt sind und keinen Mangel haben, nämlich keinen Mangel im Leben mit Gott. Und das habe ich halt eben gemerkt, als ich dort war. Diese Leute hätten eigentlich einen Grund zum Meckern, aber im Gegenteil, die Leute sind glücklicher im Schnitt dort als hier. Also hier meckern die Leute viel mehr. In Deutschland meckern die Leute viel mehr. Ist halt auch eine Stärke. Wir haben die Stärke, ja. Wir wissen, wie man Sachen optimiert und so. Davon können die Leute lernen, aber wir heulen auch bei jeder Kleinigkeit rum, muss man halt auch ehrlich sagen. Also wir können davon lernen, von diesen Leuten, dass wir merken, wir dürfen auch Freude haben, wenn auch mal was nicht gut läuft. Und nicht, weil die Sache nicht gut läuft, sondern weil wir merken, okay, es ist eine Möglichkeit, dass ich jetzt Geduld lerne, dass ich jetzt Ausdauer übe, und das stärkt uns. Gehen wir weiter. Wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird es ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, also einer Welle, die vom Wind getrieben und aufgepeitscht wird. Ein solcher Mensch denkt nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Ein Zweifler ist unbeständig auf all seinen Wegen. Trauen wir Gott irgendwas zu? Wie viel trauen wir Gott eigentlich zu? Wenn wir an unsere Nachbarn oder unsere Familienmitglieder denken oder auch an die Krisen in dieser Welt, trauen wir Gott zu, dass er eingreift? Und es geht nicht darum, dass wir jetzt alle irgendwie sagen, okay, Gott macht was und ich muss gar nichts machen. Das meinen wir jetzt nicht, aber trauen wir Gott zu, dass er die Herzen unserer Mitmenschen wirklich bewegen kann? Trauen wir Gott zu, dass zum Beispiel die Lego-Bautage, die hier angezeigt wurden vorher im Gottesdienst, dass da Menschen kommen und dass Menschen wirklich von Gott berührt werden dadurch? Trauen wir Gott zu, dass wir auch in dem, was wir mit Menschen machen, dass Gott da wirkt? Wir haben es nicht in der Hand, aber Gott wirkt durch Dinge, die wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Ich hatte gerade eben ein Gespräch mit Petra, die hat gesagt, ja, es gibt Leute, die haben sich bekehrt und danach haben sie gesagt, ja, das ist teilweise, weil sie irgendwelche Inputs weitergegeben haben. Hat selber gedacht, das waren einfach irgendwie so Geburtstagsgrüße oder so. Du weißt nie. Trauen wir Gott zu und beten wir auch bewusst für Dinge, dass die passieren. Das habe ich in Uganda erlebt. Hier seht ihr dieses etwas chaotische Bild von den Stühlen, die tanzenden Stühle. Ich war in dieser kleinen Gemeinde von dem Ehepaar, was ich vorher euch vorgestellt habe, Joseph und Regis. Und wirklich, das sind vielleicht 50 Leute. Aber in diesem kleinen Raum mit einem Wellblechdach und einem Betonboden gab es nicht genug Stühle, weil die Gemeinde halt immer mehr Leute halt kriegt. Was haben sie gemacht? Sie haben im Gottesdienst dafür gebetet, Gott schenke uns die Mittel, dass wir mehr Stühle haben. Was passiert nächste Woche? Nächste Woche sind im Raum 2 mehr Stühle. Natürlich hat die irgendjemand ihnen geschenkt oder irgendjemand hat das Geld dafür bereitgestellt und so. Das ist denen auch klar. Aber da war sofort so dieses Ding, Gott hat uns diese Stühle geschenkt. Und was haben sie gemacht? Sie haben alle ihre Stühle in die Hand genommen und sind damit 10 Minuten durch den Raum getanzt und haben gejubelt. Wirklich, so 10 Minuten lang, haben wirklich so, Halleluja, preis den Herrn, Gott hat uns Stühle geschenkt. Gott bereitet das, was wir brauchen. Trauen wir Gott was zu? Sehen wir das, dass Gott uns diese Dinge schenkt, auch die kleinen Dinge, die wir so scheinbar klein sind? So freuen wir uns, wenn Gott was macht? Trauen wir Gott eben zu? Beten wir ohne Zweifel? Genau das habe ich da eben erlebt. Sie haben wirklich geglaubt, Gott wird uns diese Stühle bereiten. Und dann, als es passiert ist, haben sie sich super gefreut darüber. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten. Präsentation hier. Habt ihr die Folie? Ja. Genau. Alles steht Kopf bei Gott. Nicht nur dadurch, dass wir uns freuen sollen, wenn es schwierig wird. Und nicht nur, dass wir beten, auch wenn wir nicht gleich die Ergebnisse sehen, sondern auch, jetzt kommt im nächsten Text hier, Armut und Reichtum wird umgekehrt bei Gott. Der Bruder aber, der niedrig ist, also arm, rühme sich seiner Höhe. Wer aber reich ist, rühme sich seiner Niedrigkeit. Denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Die Sonne geht auf in ihrer Hitze und das Gras verwelkt und die Blume fällt ab und ihre schöne Gestalt verdirbt. So wird auch der Reiche dahinwelken in dem, was er unternimmt. Und dann kommt am Ende noch ein Fazit, Vers 12. Selig ist, wer Anfechtung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihm lieb haben. Das Kapitel geht noch ein bisschen weiter, aber bis dahin würde ich eben den Fokus setzen. Also hier wird das echt umgekehrt, also dieses Arm und Reich. Das kennen wir aus dem Evangelium. Jesus sagt ja auch, selig sind die Armen und so und er hilft auch den Armen. Aber es geht nicht nur darum, dass wir sagen, ja, wir helfen den Armen und wir sind ja alle so großzügig und helfen den armen Menschen, sondern hier wird wirklich gesagt, so, okay, die Armen, die haben was, was den Reichen tendenziell fehlt. Die Armen sind in einer hohen Position bei Gott. Gott hat ein besonderes Herz für die Armen und Schwachen. Und teilweise liegt das vielleicht auch daran, die Armen wissen, dass sie an Gott hängen, dass Gott wirklich ihre Hoffnung ist. Sie, existenziell haben sie das gemerkt. Gott ist derjenige, der für uns bereitet. Gott ist derjenige, der die Schule bereitet, der die Schulgebühren bereitet, der die Miete bezahlt und wie auch immer. Also sie haben so eine existenzielle Verbindung mit Gott und wissen, das ist nicht einfach nur für den Kopf. Aber die Reichen, also wir, haben manchmal die Tendenz zu denken, ja, ich kann es ja irgendwie auch selber. Also, ja, es ist ein bisschen schwierig, aber ja, das wird schon. Also, wir haben ja Versicherungen, wir haben ja gute Straßen, wir haben gute Schulen einigermaßen, wenn der Lehrer nicht ist, dann können wir neuen Lehrer einstellen, wenn das nicht ist, dann gehe ich halt zum anderen Arzt. Also, es geht nicht darum, dass irgendwie diese Sachen schlecht sind, die wir haben, aber es ist halt, dass wir uns bewusst werden, das ist nicht unsere Sicherheit. So wie Jakobus hier schreibt, denn die Sonne geht auf mit ihrer Hitze und das Gras verwelkt. Also alles, was wir hier haben, verwelkt irgendwann. Nichts, was wir hier haben, die Stühle, die hier sind, die Technik, die Lichter, der Beamer, was auch immer, nichts, was hier ist, die Dämmung und unsere was auch immer Sicherheitsvorkehrungen, nichts davon bleibt. Alles davon vergeht. Und das sollen wir uns nicht vor Augen führen, damit wir irgendwie uns schlecht fühlen, wenn wir Wohlstand haben oder dass das Wohlstand an sich schlecht ist. Wohlstand ist ein Werkzeug, aber es ist nicht Gott. Unser Wohlstand ist nicht Gott, sondern Gott ist Gott. Wir sind Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht Diener unserer eigenen Versicherungspolice oder unserer Kinder oder unserer Partnerin oder unserem Partner. Das ist nicht unser Gott, sondern Gott ist Gott. Alle anderen Sachen sind nicht beständig, aber dann sagt er eben, deswegen, weil eben nicht alles bleibt, nur das, was bleibt, ist Gott. Deswegen ist selig, wer die Anfechtung durchsteht. Selig ist, wer die Anfechtung erduldet. Denn dann kriegst du das, was wirklich bleibt, die Krone des Lebens. Also ewige Beziehung mit Gott, die dir Frieden gibt und Leben in Fülle, den dir niemand nehmen kann. An anderer Stelle schreibt Jakobus, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also Dinge, die dir keiner nehmen kann. Dass du wirklich Liebe spürst und Hoffnung spürst, obwohl das eigentlich gar nicht möglich wäre. Das ist die Freude und das ist das, was Leben in Fülle, was Gott verspricht. Und das kann halt eben durchaus sein, dass Menschen das nicht so verstehen und sagen, ja, finde ich nicht gut. In Nigeria gibt es viele Christen, die sterben wegen ihrem Glauben. Im Nahen Osten gibt es viele Christen, die sterben wegen ihrem Glauben. Im Kongo sterben viele Leute wegen Bürgerkrieg. Im Südsudan, Südsudan ist ein christliches Land, aber der Sudan oben drüber ist ein muslimisches Land. Da gibt es viele Spannungen. Und es gibt viele Menschen, die haben eben nicht diese Sicherheit. Aber uns wird eben versprochen, es gibt was Tieferes, auf das wir bauen können. Nicht, dass die Sachen schlecht sind um uns herum, aber diese Sachen sind nicht das letzte Fundament, sondern Jesus ist das letzte Fundament. Und das ist eine ehrliche Frage, Bestandsaufnahme. Ist Jesus dein letztes Fundament? Oder kann es sein, auch wenn du Christ bist oder irgendwie in der Gemeinde bist, dass du sagst, ja, okay, Jesus ist gut, aber am Ende will ich das haben. Also am Ende brauche ich das. Und wenn das mir weggenommen wird, wenn Gott mir sagen würde, dieses Ding geht nicht mehr, dann kann ich nicht mehr. Also zum Beispiel, meine Gesundheit. Also ich bin ja so ein Sportler und wie auch immer. Und wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr Sport machen könnte, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr das machen könnte, dann würde ich. Wenn ich merken würde, dass mein Partner nicht der Richtige ist, dann bleibe ich lieber bei meinem Partner, anstatt dass ich Gott auch darauf höre, wenn er sagt, hey, vielleicht ist das nicht die beste Beziehung. Also ich will euch jetzt nicht irgendwie alle Schluss machen oder so. Aber es gibt Situationen, wo man denken würde, okay, diese Beziehung ist vielleicht toxisch, die sollte vielleicht nicht weitergehen, okay? Oder wo man merkt, okay, diese Sache tut mir wirklich nicht gut, diese Sache ist wirklich nicht sinnvoll. Dieses Geld ist mir wichtiger und ich will daran festhalten und es ist mein letztes, das ist wie mein Gott. Das kann halt passieren. Und da ermahnt uns Jakobus so ein bisschen, hey, wenn du sagst, dass du Jesus nachfolgst, er ist das Fundament, nicht diese anderen Sachen. Und deswegen sind die Leute, wenn du das andere als dein Fundament nimmst, dann bist du eigentlich arm. Dann bist du eigentlich arm, weil du nicht verstanden hast, wer wirklich dein Gott ist und wer wirklich dein Fundament ist und wer wirklich dir diesen Frieden und dieses Gefühl gibt, was du eigentlich suchst. Weil die meisten von uns hängen an Sachen, weil wir versuchen irgendwie dadurch, keine Ahnung, wir wollen Beziehungen, wir wollen, dass Leute und wir wollen uns geborgen fühlen, wir wollen uns irgendwie glücklich fühlen, wir wollen was auch immer, aber das ist eigentlich bei Gott. Und wenn das andere Ding halt wichtiger ist, dann wirst du es nicht erleben. Und stattdessen sollte man sagen, okay, diese Sachen sind schön und gut, aber das Wichtigste ist eben, dass mein Fundament mit Gott stimmt. Und dann geht er halt eben weiter. Wir werden jetzt nicht das gesamte Kapitel 1 jetzt weitergehen, aber ich hebe jetzt mal ein paar Verse weiter vor. Er geht da auch weiter. Vers 17. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben, vom Vater des Lichts, der sich nicht bei dem keine Veränderung und noch Wechsel von Licht und Finsternis ist. Also er sagt sozusagen, hey, wenn du wirklich Leben in Fülle haben willst, wirklich vollkommene Gabe haben willst, dann vertraue auf Gott und nicht im Letzten auf die Dinge, die hier irgendwie scheinbar Sicherheit geben. Und dann hat er als Fazit eben vom ersten Kapitel diesen Abschnitt, wo es geht, tu das Wort, was du hörst. Luther hat ja ganz starken Fokus darauf gehabt, wir sind durch Gnade gerettet. Wenn wir einfach an Jesus glauben und an die Schrift, dann sind wir Christen und dann ist alles gut. Aber Jakobus sagt, ey, Glaube ohne Werke ist tot. Also ruh dich darauf nicht zu sehr aus. Nicht nur ruh dich nicht so sehr auf den Dingen aus, die du hast, sondern ruh dich auch nicht einfach darauf aus, dass du sagst, ja, ich habe irgendwann mich mal bekehrt und ich glaube die richtigen Dinge und ich weiß, ich habe irgendwie so eine Himmelsabsicherung oder so. Dann sagt er, nee, sei Täter des Wortes, schreibt Luther. Klingt so böse, sei ein Täter. Aber tu das Wort, hör es nicht nur. Das ist nicht nur für uns gut, sondern es macht auch noch Auswirkungen darauf, wie wir von anderen Menschen wahrgenommen werden als Christen. Also wenn wir wirklich ernst nehmen, dass wir sagen, hey, wir sind von Gott berufen und wir sind ein Zeugnis für diese Welt, dann müssen wir ja auch vor Augen halten, je nachdem, wie wir unser Leben leben, gucken Leute sich das an und sagen, ja, du glaubst ja wohl selber nicht, was du da sagst. Oder sie sagen, wow, du glaubst es wirklich, du lebst es wirklich. Und hier steht eben, seid Täter des Wortes, also tut das Wort, hört nicht nur, sonst betrügt ihr euch selbst. Eigentlich veräppeln wir uns dann selbst. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie jemandem gefallen müssen und irgendwie, nochmal, es geht nicht darum, dass wir irgendwie unseren Himmel verdienen müssen, sondern es geht darum, wenn wir wirklich von Gott verändert werden und aber nichts daraus zu sehen ist, dann veräppeln wir uns eigentlich selber. Aber wer sich vertieft in das vollkommene Gesetz der Freiheit, wieder so ein spannendes Wort, Gesetz der Freiheit. Also Jakobus nennt es ein Gesetz. Paulus hat ja immer gesagt, nee, das ist kein, wir sind nicht mehr Diener des Gesetzes, wir brauchen das Gesetz nicht mehr. Und Jakobus sagt, nee, Gesetz der Freiheit. Was meint er damit jetzt? Er meint damit, sozusagen der Geist Gottes verändert in unserem Herzen, wie wir leben und wie wir denken, wie wir fühlen. Wenn wir uns erlauben, dass das passiert in uns und auch indem wir zum Beispiel die Bibel lesen und das auf uns wirken lassen und sagen, hey, wenn Mentoren, christliche Mentoren, Menschen, die länger schon mit Jesus unterwegs sind, uns sagen, hey, vielleicht ist die und die Sache nicht so gut oder so, dass wir das auf uns wirken lassen, dann lassen wir uns von diesem Gesetz aber halt verändern, aber das macht uns frei. Von den Erwartungen anderer Menschen und von dem Zwang, immer alles haben zu müssen und immer die Sicherheit haben zu müssen, sondern wir dienen eben Gott. Wir dienen nicht mehr uns selber. Wir dienen nicht mehr unserem Egoismus, sondern wir dienen Gott. Und dadurch, interessanterweise, werden wir frei, weil er wirklich Leben in Fülle gibt. Das ist eben das erste Kapitel des Jakobusbriefs. Und das erste Kapitel des Jakobusbriefs endet mit diesem schönen Satz: Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der. Die Waisen und Witwen in ihrer Trübsal besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt halten. Also, es geht nicht darum, dass Gottesdienst alles Firlefanz und egal ist und wir müssen nur irgendwie Diakonie machen oder so. Aber echter Glaube wird auch echte Ergebnisse zeigen. Die Ergebnisse sind nicht das, was uns in den Himmel bringt. Aber wenn es da keine Ergebnisse gibt, dann müssen wir schon fragen, ist der Glaube echt? Also haben wir wirklich uns verändern lassen von diesem vollkommenen Gott? Weil ein vollkommener Gottesdienst vor Gott ist, dass wir uns um die Waisen und Witwen kümmern und uns von der Welt unbefleckt halten. Also das bedeutet, dass wir uns nicht zu sehr beeinflussen lassen von den kaputten Dingen in der Welt. Also die Sünde und die kaputten Beziehungen und Konflikte, dass wir nicht verbittert sind und damit einfach Kompromisse eingehen. Wir halten uns davon raus, aber wir kümmern uns auch. Wir ziehen uns nicht einfach nur zurück in unsere fromme Bubble, sondern wir kümmern uns um die Menschen, die es vielleicht nicht so einfach haben. Die Waisen und Witwen, schreibt Jakobus, es können auch deine Nachbarn sein, es können auch Kollegen sein, Menschen, denen es nicht so gut geht. Und das ist nicht einfach nur eine nette Tat, sondern es ist ein Teil deines Gottesdienstes. Das finde ich so eine schöne Sache, so ein schöner Gedanke, um auch die Predigt da abzuschließen, zu merken, das, was wir machen, ist nicht einfach nur nett. Das, was wir machen, ist Gottesdienst. Unser ganzes Leben ist Gottesdienst, weil wir gehören Gott. Und das hier ist ein Gottesdienst, wo ich hier gerade predige, aber auch, wenn ich mit meinen Kindern rede oder wenn ich irgendwie in der Schule bin oder wenn ich in der Arbeit bin oder so oder auf der Straße gerade laufe oder irgendwie im Auto fahre oder so, das ist Gottesdienst. Das ist interessant, oder? Also das ist irgendwie so, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes, steht es an anderer Stelle. Also wir laden Gott ein, wir tragen Gott in uns, egal wo wir hingehen. Es ist Gott, weil Gott in uns ist. Und die Frage ist, wie wir dieses Leben ja als Gottesdienst gestalten, indem wir Gott dienen, indem wir den Menschen dienen, indem wir uns verändern lassen von dem, was Gott uns aufs Herz legt. Ihr merkt also, dass der Jakobusbrief ist sehr praktisch und greift auch manchmal Dinge an, Wundepunkte an, wo wir denken, oh, da würde ich eigentlich lieber nicht, dass er das sagt. Und so geht es eben auch weiter in den restlichen Buch. Ich würde es euch echt empfehlen, dieses Buch zu lesen und auch Verse oder vielleicht sogar das ganze Buch auswendig zu lernen. Das habe ich tatsächlich mal gemacht. Als Jugendliche habe ich mal das Jakobusbuch auswendig gelernt. Nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch. Und auch wenn ich nicht das ganze Buch auswendig kann immer noch, kann ich sagen, einzelne Verse sind mir immer noch ein sehr wertvoller Schatz. Dass man halt merkt, hey, es geht nicht darum, dass wir uns bei Gott was verdienen wollen, aber wenn wir wirklich diesen Frieden haben wollen, den Gott uns versprochen hat, dann gehört eben auch eine Antwort dazu, was wir machen. Und das Schöne ist eben, wie ich es euch gezeigt habe, Beispiele aus Uganda, es ist halt auch wirklich schön, wenn man das lebt. Also das mitzuerleben, diese Momente mitzuerleben, die Gespräche mit Leuten, wie die Leute wirklich tanzen vor Freude, wenn sie Gott loben oder wie sie wirklich dankbar sind. Diese Dankbarkeit einfach im Leben zu haben, das macht dein Leben halt auch voller. Dann bist du einfach glücklicher und zufriedener. Auch wenn du vielleicht auf dem Konto nicht mehr Geld hast oder so. Kannst auch Geld auf dem Konto haben, kannst Geld nicht auf dem Konto haben. Aber die richtige Fülle, die ist bei Gott. Und das möchte ich euch eben mitgeben für diese Woche. Sucht mal diese Momente, wo ihr Gottesdienst eben lebt. Egal was das ist, egal wie banal das aussieht, ob es darum geht, wie du den Müll rausbringst oder wie du deine Tütensuppe kochst oder so, in welcher Haltung machen wir das? Und wie gehen wir mit Leuten um? Wie lassen wir uns von Gott bewegen? Egal ob das hier ist oder im Nachbardorf oder in Uganda oder in den USA oder in Brasilien oder wo auch immer, wie leben wir mit Gott? Wie haben wir, dass wir merken, okay, da sind auch wirklich Ergebnisse, die wir merken, wo wir merken, okay, das Leben mit Gott ist nicht einfach nur irgendwie, sondern trägt auch Früchte und es erfüllt auch den Raum. Das wünsche ich euch und dafür möchte ich jetzt noch beten. Jesus, ich danke dir für den Jakobusbrief und der Jakobusbrief, der fordert uns heraus. Er fordert uns heraus zu denken, nicht, ich muss meinen Glauben irgendwie verdienen und ich muss mich irgendwie rechtfertigen oder so, aber gleichzeitig fordert er uns heraus zu sagen, sehen wir denn, dass wir Nachfolger Jesu sind? Woran erkennt man das? Und du hast gesagt, wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und das zeigt Jakobus eben, wie das konkret aussehen kann, dass wir uns um die Witwen und Waisen kümmern, dass wir die Armen nicht schlecht erachten, weil wir merken, die haben einen Glauben, von dem wir was lernen können. Und dass wir uns eben nicht auf das stützen, was wir denken, ist Reichtum und Sicherheit. Ich bitte dich, dass du jeden einzelnen Menschen hier bewegst und segnest, bei dem, wo sie gerade sind, dass du ihnen Momente zeigst im Alltag, wo sie vollkommenen Gottesdienst sozusagen leben können. Ganz praktisch, ganz banal. Muss keiner, nicht mal jemand mitbekommen oder vielleicht auch nur ein, zwei Leute mitbekommen. Aber du bekommst es mit. Und unser Herz bekommt es mit. Gib uns die Fähigkeit, auf deinen Geist zu hören und zu hören, was du sagst, uns ganz konkret und wie du uns auch veränderst. Zeig uns, dass wir nicht einfach nur für uns selber da sind, sondern dass wir ein Licht sind in dieser Welt und wirklich Freude und Leben in Fülle tragen dürfen. Und zeig uns an einzelnen Stellen, dass wir das auch wirklich spüren und sagen, ja, das ist wirklich auch eine Freude und eine Fülle. Ich segne jetzt auch den restlichen Gottesdienst hier im Raum und auch die Leute online. In Jesu Namen. Amen.